Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familie waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör.
Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt?
Wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort.
Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können.
Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten.
Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren?
Überlegten sie.
Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihn unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen.
Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten:
Urteilt selbst, ob es vor Gott gerecht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.
Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht.
Die erste große Herausforderung für mich in diesem Gottesdienst war, da vorne in der ersten Reihe neben Dieter zu sitzen. Nicht, weil ich neben Dieter Bareis sitze, sondern weil ich mich von da aus genau im Spiegel sehe. Also ich mag das nicht so, ja, wenn ich hier sitze und im Lobpreis oder in der Anbetung sitzt du hier und du bist irgendwie die ganze Zeit abgelenkt. Wohin sollst du gucken? Sollst du aufs Kreuz gucken oder auf dich selbst? Die Iris habe ich noch ein bisschen im Hintergrund gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Aber die Situation oder die Szene habt ihr wahrscheinlich heute Morgen alle gehabt. Ich habe mich auch angezogen und ein bisschen hin und her gezuppelt. Hat nicht ganz gepasst irgendwie. Und ich stehe also dann vor diesem Spiegel und gucke mich an. Und habe oft ein unbehagliches Gefühl dabei. Denn oftmals geht es uns doch so, dass wir vorm Spiegel stehen, uns auch irgendwo sehen. Oder wenn wir an einem spiegelnden Schaufenster in der Stadt vorbeigehen, dass wir vorbeigehen und den Bauch einziehen zum Beispiel. Ja, das kenne ich von mir. Ja, ach, Die paar Gramm hast du nicht dazu bekommen. Kennt ihr vielleicht. Ja, oftmals, wenn ich mich sehe, wenn ich mich gespiegelt bekomme, vielleicht durch einen Spiegel, ganz optisch, aber vielleicht auch durch Personen, die mir eine Rückmeldung geben, die mir Feedback geben, also wenn jemand mich spiegelt, dann ist das zunächst mal was ganz Unbehagliches. Nicht immer, aber sehr häufig. Also ich merke, ich bin unzufrieden mit mir, meinem Aussehen, vielleicht auch mit mit ein paar Charaktereigenschaften, die ich so mit mir trage oder durchs Leben schleppe. Mein Eindruck ist, dass es der Kirche, über die wir heute reden, und auch, ja, wenn wir so in unserem Kontext bleiben, der Gemeinde ähnlich geht. Gemeinde ist oft unzufrieden mit sich selbst. Wir finden vieles, was wir verbessern können. Wir finden vieles, was wir kritisieren können. Und wir sehen diese Gemeinde wie in einem Spiegel und schauen sie an und denken, ach, geht so. Geht jedenfalls mir so, muss ich sagen. Vielleicht geht's euch ähnlich. Und das hat Konsequenzen natürlich, wenn wir sagen, wir sind nicht ganz zufrieden. Wir sind nicht wirklich überzeugt von dem, wer wir sind, was wir sind, äußerlich wie innerlich. Aber mein Eindruck ist auch mit der gesunden Gemeinde, dass Gott uns einen neuen Blick auf uns selbst, ja, als Einzelne, wie auch auf den Leib, als Gesamtgemeinde schenken will, einen neuen Blick. Und ich glaube, dass er uns dahin führen will, dass wir uns und diese Gemeinde in einem Spiegel anschauen und sagen, nicht alles perfekt, aber es ist richtig gut. Filter Gemeinde, du bist richtig gut. Und ich habe dir eine Verheißung gegeben. Weil ich sage, es steht ja in der Bibel, du bist meine Braut. Ich zieh dich zu mir und ich zieh dich mit mir. Aber oftmals ist es doch anders, oder? Ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, ich habe ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, dass ich oftmals der Meinung von Menschen mehr glaube, also der Meinung über mich selbst, als der Meinung Gottes über mich. Ja, wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich unheimlich viele Makel, innerlich wie äußerlich, sehe ich unheimlich viele Makel. Wenn andere Leute mich beurteilen, sehen die unheimlich viele Makel. Ist ja auch ein Phänomen unserer Zeit, dass du überall, wo du bist, auch bewertet wirst und danach eingestuft und kategorisiert wirst. Und dann sehe ich erstmal die Makel, ist doch klar. Und dieser Meinung schenke ich Glauben. Glaubst du Gott, der dir sagt, du bist toll, so wie du bist, ich habe dich geschaffen? Oder glaubst du Menschen, die dir sagen, du musst schöner, besser, intelligenter, ausdrucksstärker werden? Also wem oder was schenken wir als Einzelne unseren Glauben? Wem oder was schenken wir als Gesamtgemeinde auch unseren Glauben? Und ich fordere uns dazu auf, Gott mehr Glauben zu schenken. Und ich bete dafür, dass unser Bild dem Bild Gottes von uns und unserer Gemeinde immer ähnlicher wird, weil Gott unseren Selbstwert doch bestimmen soll. Gott soll unseren Selbstwert bestimmen. Und ich glaube, Gott möchte uns dazu verhelfen, immer mehr wir selbst zu werden als Gemeinde, uns immer mehr so zu sehen, wie er uns sieht. Deswegen gesunde Gemeinde, weil da etwas ganz werden, weil da etwas heil werden soll von unserem Bild als Einzelne und von unserem Bild als Gemeinde. Ja, ich gucke auch ab und zu echt Trash-TV. Ja, das sind so Sachen. Ja gut, also Promi Big Brother kann ich mir mittlerweile echt nicht mehr anschauen. Ne? Das ist selbst für mich hart. Also ich bin schon einiges gewohnt, aber das kriege ich nicht hin. Sorry. Das habe ich früher geschaut. Manchmal gucke ich noch so Sachen wie DSDS und hast du nicht gesehen, diese ganzen Castingshows. Da geht es ja auch um ein Bild, das vermittelt werden soll, das mir sagt, du bist erstmal nicht okay, aber wenn du mir folgst, dann bist du total okay und ich mache dich besser, intelligenter, stärker, ausdrucksstärker. Und vielleicht kennt ihr diese Personen, die bringen mich brutal auf die Palme, die in einer Gemeinschaft unterwegs sind, bei DSDS zum Beispiel. Ja, ist ja so, die werden dann auf irgendeine Insel gesetzt, Jamaika oder Koh Samui oder hast du nicht gesehen. Natürlich, damit die sich in die Haare kriegen. Natürlich, damit es aufregend ist für die Zuschauer. Und dann gibt's da diese Personen, boah, da kriege ich echt Geschwüre. Dann gibt's ja so 1:1 Interviews und die sitzen dann vor der Kamera. Also ich bin ich. Und wenn mich jemand ankackt, dann kacke ich zurück. Kennt ihr diese Personen vielleicht? Also, die setzen sich als absoluten Maßstab und sind total selbstbewusst. Und bisher habe ich eigentlich immer gesagt, boah, das kotzt mich richtig an, wenn jemand so ich-bezogen, selbstbezogen ist. Also da gibt's die eine Seite des Pferdes, wo ich runterfallen kann. Und in der Vorbereitung zur Predigt habe ich gesagt, hey, da ist jemand überzeugt von sich. Vielleicht, also wollen wir mal die gute Seite so gerade rausheben. Da ist jemand überzeugt von sich, weiß, was er kann, weiß, was er nicht kann, weiß, was er will. Ja, also es gibt die beiden Seiten, wo ich runterfallen kann. Und ich glaube, wir stecken so oft auf dieser ängstlichen, zögerlichen Seite fest, dass wir nicht sehen, was Gott uns eigentlich als Gemeinde geschenkt hat. Und wenn jemand sagt, ich bin ich, ich weiß, wer ich bin, ich stehe hier als irgendwer, als irgendwas, kennt ihr vielleicht auch, dann erzeugt das etwas bei dir. Also bei mir erzeugt das was. Ich weiß nicht, ob ich kann das ganz schwer beschreiben. Vielleicht ist es eine Art von Neid, die ich entwickle. Weil ich denke, oh, so wäre ich auch gerne. Ich wüsste gern um meine Bestimmung. Felsenfest, hier stehe ich. Aber oftmals ist es nicht so. Und ich glaube, dass Gott uns hin zu dieser guten Seite führen möchte, zu sagen, wir haben ein gesundes Bild von uns selbst. Kein überhebliches Bild, aber ein gesundes Bild von uns selbst als Gemeinde. Nicht, dass es die anderen immer ankotzt, wenn wir als Gemeinde sagen, wir sind wer. Ja, also nicht das überhebliche Bild. Sondern ein gesundes Bild, ein selbstbewusstes, ein Jesusbewusstes Bild von uns selbst, wenn wir in den Spiegel schauen. Die Apostel, die waren sich dessen bewusst, dass das Bild Gottes von ihnen wichtiger ist als das eigene Bild. Da gibt es Situationen, viele Situationen in der Apostelgeschichte, da sind sie eben nicht eingeknickt, obwohl sie das hätten machen können. Wenn sie eben nicht überzeugt gewesen wären von sich selbst und von ihrem Gott. Und so eine ähnliche Situation haben wir gerade geschildert bekommen, in Apostelgeschichte 4. Und Petrus und Johannes, die da unterwegs sind und vor dem Hohen Rat stehen, weil sie jemanden geheilt haben und das Konsequenzen hat, es erregt Anstoß, also dieses Selbstverständnis der ersten Gemeinde, dass sie tun, was sie sagen, dass sich ausdrückt in ihrem Tun, was sie glauben, das erregt Anstoß. Und das hängt mit dem Wort zusammen, das ich versucht habe, letzten Sonntag euch schon ein bisschen näher zu bringen, ja? Unerschrocken. In Vers 13 ist wieder von dieser Unerschrockenheit die Rede. Das macht Eindruck, das beeindruckt mich und das prägt wieder diese ganze Passage. Aber Unerschrockenheit gegenüber mir selbst, gegenüber anderen, hat natürlich Konsequenzen. Unter anderem, dass es immer wieder auch den Nährboden für Anfeindungen bietet. Neid zum Beispiel, wie ich das gerade von mir gesagt habe. Ja, die erste Gemeinde war enthusiastisch. Die Ereignisse waren noch ganz frisch. Erzählungen waren noch ganz frisch. Und sie kommen dann zu dem Schluss vor dem Hohen Rat und sie sagen, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Also ein bisschen kompliziert, um zu sagen, ja, wir müssen eigentlich darüber reden. Kennt ihr das von euch, wenn ihr irgendwo von erzählen müsst? Wahrscheinlich, ne? Wenn ihr eine Situation erlebt habt und ihr müsst einfach davon erzählen, ihr seid begeistert von was und ihr geht zu eurem Partner oder zu euren Kindern oder ihr geht zu euren Eltern und sagt, du, ich muss dir was erzählen. Und ich frage mich auch so als Pastor, ne, kenne ich das von meiner Rede von Jesus? Kenne ich das von meiner Rede von Jesus, unabhängig von dem, was ich jetzt hier sage? Und da werde ich ganz kleinlaut. Ich kenne das ja von Personen, die ich liebe und bewundere, die neben mir stehen, von meiner Frau, von meinen Eltern. Ich kenne das von Leuten, die mir unheimlich auf die Nerven gehen. Darüber kann ich erzählen, ne? Aber von meiner Rede von Jesus, wow, da werde ich dann ganz klein. Da fehlt mir irgendwie was. Und ich wünsche uns und mir, dass Jesus und seine Botschaft uns ganz neu durchdringen. Dass wir dorthin wachsen, wo wir nicht anders können, als zu erzählen, weil es uns durchs Herz geht. Weil es uns ins Herz reinsticht. Hatten wir letzte Woche auch dieses Bild, ne? Dass wir dorthin wachsen. Und deswegen sind die Apostel hier auch Vorbild in Apostelgeschichte 4. Ihre Begeisterung erregt Konsequenzen. Aufsehen ist anstößig. Was genau eigentlich erregt denn hier Anstoß? Zunächst treten die Apostel als Lehrer auf. Und jeder von uns hat so sein Lehrerbild. Ne, man sitzt in der Klasse und dann kommt irgendwie der Lehrer rein und dann passiert ja irgendwas dadurch. Ne? Entweder man ist umso trotziger oder man setzt sich ganz brav auf seinen Stuhl und wartet, dass es endlich losgeht. Also Lehrer haben einen Druck. Und nicht immer positiven, ne? Oder? Sag mal so, ne? Ja, okay. Aber wir können uns fragen, wie sieht denn unser Lehrauftrag aus für diese Welt? Wie sieht unser Lehrauftrag heute aus? Das heißt, es bedeutet, wie sieht unser Lehrauftrag aus? Ich glaube, wir können den Leuten was beibringen. Wir können die Leute etwas lehren. Nämlich, wir können ihnen Antworten auf die Fragen geben, wie sieht eigentlich der Weg zu einem sinnvollen Leben aus? Wie sieht der Weg zu einem versöhnten Leben aus? Ein versöhntes Leben mit mir selbst und mit dem Nächsten und damit auch zu Gott. Und da spielt, glaube ich, eine seelsorgerliche Begleitung auch eine ganz große Rolle, in der wir Menschen begleiten mit diesen Lebensfragen. So kann der Lehrauftrag heute aussehen. Versteht ihr, ich möchte uns einen positiven Begriff von dieser Lehrautorität mit auf den Weg geben. Also es erregt Anstoß, dass sie Lehrer sind. Die haben irgendwas geschnallt. Dann bezeugen sie die Auferstehung Jesu. Sie bezeugen die Auferstehung Jesu. Für uns bedeutet das, Leute, die Mitte bleibt die Mitte und das ist unsere Mitte. Und dafür stehen wir, Tod und Auferstehung Jesu. Das bleibt unser Glauben. Und Glaube heißt nicht Beweisführung, mit der wir Menschen überzeugen müssen. Natürlich schon, dieser Glaube hat Gründe. Aber es ist ein Glaube an Tod und Auferstehung. Als nächstes reden sie unerschrocken. Und wenn jemand unerschrocken redet, dann stelle ich mir das so vor, dann scheint er irgendwie in den Spiegel zu gucken und denkt, ich bin mit mir selbst im Reinen. Und jetzt gehe ich von diesem Spiegel weg und ich habe ein Bild von mir selbst und kann dem anderen so begegnen, wie ich wirklich bin. Und kann von mir selbst absehen und mich ganz auf die Botschaft konzentrieren. Dann redet jemand unerschrocken, weil er sich seiner selbst gewiss ist und der Botschaft, die er verkündigt. Was erregt noch Anstoß? Ich finde das ganz spannend. Das nächste, es erregt Anstoß, dass Petrus und Johannes ganz einfache Leute sind. Sie sind einfache Leute. Der Hohe Rat wusste, dass da kommen jetzt nicht wie die Pharisäer brutal die Schriftgelehrten auf sie zu, sondern es sind einfache Leute. Sie reden von ihrem Herzen zum Herzen der anderen. Sie reden, wie ihnen das Herz gewachsen ist und steht. Und sie wissen, und ich glaube, sie sind überzeugt davon, dass die Botschaft von Jesus keine Kompliziertheit ist. Sie ist keine Kompliziertheit, aber manchen vielleicht ein Geheimnis. Und das verstehen sie. Und sie vergleichen sich nicht, sondern sie stellen sich in diesen Rat, sie entziehen sich dem nicht, sondern sind sich ihrer selbst gewiss und verkünden das von ihrem Herzen. Und ich glaube, der Hohe Rat, wie wir dann auch an der Reaktion merken, ja, die merken das. Da ist was Echtes dran. Und das Letzte, was Anstoß erregt, weswegen ja dieser Konflikt aufkommt, ist, sie labern nicht nur, sondern sie tun auch, ne? Also ihre Worte sind keine leeren Worte, sondern sind deckungsgleich mit dem, wie sie ihr Leben gestalten, wie sie ihren Auftrag wahrnehmen. Also ihr Tun erregt auch Anstoß. Es ist nicht allein ihr Enthusiasmus und ihre Begeisterung, die Anstoß erregen, sondern es ist ihr Tun. Es ist eine Sache, begeistert zu sein, ne? Und die Hände zu heben und zu sagen, okay, hier in unseren Mauern fühlen wir uns sicher. Die andere Sache ist, zu tun und zu handeln. Sie labern nicht nur, sie tun auch. Und sie sprechen Heilung im Namen Jesu aus. Und es geschieht etwas. Und zwar etwas objektiv Gutes. Etwas, wo jeder feststellen muss, ja, das ist gut. Das ist eine gute Konsequenz. Das erkennt der Hohe Rat an. Und sie können zunächst nichts tun. Oder wollen es nicht. Aber die Apostel, die sehen sich in Schwierigkeiten. Das heißt, das Neue erzeugt Gegenwind. Erzeugt Gegenwind bei denen, die ihren Machtanspruch gefährdet sehen. Die Herr über ihr eigenes Leben sein müssen und wollen dieses Leben festhalten. Aber was tun die Apostel bei diesem Gegenwind? Sie bleiben standhaft, sie bleiben bei ihrer Meinung. Sie beziehen sich mit in das Volk ein. Sie treten vor den Hohen Rat und sagen, Führer unseres Volkes. Sie sind Teil dieses Volkes. Ja, sie erleben sich und sehen sich als Teil dieses Volkes und kommen nicht in die Versammlung und sagen, ihr und wir, sondern sie erleben sich und bauen eine Brücke so, dass sie eine Gemeinschaft bilden. Sie sind Brückenbauer. In aller Unterschiedlichkeit. Führer unseres Volkes. Wir sind das Volk, ihr seid Teil davon. Ihr seid die Führer. Sie reden unerschrocken und sie bezeichnen sich selbst nicht als letzte Autorität. Und da kann der Hohe Rat, da können die Pharisäer, da können die Sadduzäer einstimmen. Die letzte Autorität sind nicht sie. Und dann klingt dieses Wort nach der Aufforderung zum Urteil, was Gott wohl gefallen würde, ganz schön provokant. Also sie gehen auf die Kultur, auf den Glauben ihres Gegenübers ein. Sie bauen Brücken. Und zuletzt wissen sie sich geführt von diesem Gott und wissen, dass ihr Tun kein Selbstzweck ist. Ja, und das wird Probleme bringen, ne? Das wird Probleme bringen, sehen wir in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Wochen. Aber die Maßnahmen, die dann zur Ausrottung der Gemeinde führen sollen, tragen zu ihrem Wachstum bei. Und auch hier ist davon die Rede, dass die Gemeinde um 5000 Leute wächst, ne? Das wiederum ist frischer Wind, den der Heilige Geist schenkt. Veränderung, kein Stillstand. Deswegen bedeutet es, als Gemeinde zu wachsen, auch mit überkommenen Traditionen zu brechen. Das heißt, Veränderungen zu initiieren. Wir sind gut darin, zu reagieren und zu warten, bis uns ein Thema zugespielt wird oder eine Situation und dann darauf zu reagieren als Kirche. Aber wie ist das eigentlich mit der Initiation von Veränderungen? So wie die drei ersten Missionare übrigens, Paulus, Barnabas und Johannes Markus, die euch auch beim Lesen der Apostelgeschichte begegnen werden, die das erste Mal vom Heiligen Geist geführt ihren Auftrag wahrnehmen, zu den Nichtgläubigen, das waren die Heiden, zu gehen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Das durften sie nicht. Das durften sie nicht. Aber sie gingen, weil sie sich geführt wussten vom Heiligen Geist. Sie brachen mit der Tradition und gingen los. Es war der Auftrag des Geistes, der verändern möchte. Er möchte nicht die Botschaft verändern, aber immer wieder die Art der Sendung, uns auch einen weiteren Blick für diese Sendung geben. Und ich glaube, wir müssen uns mit dieser Art der Sendung in unserer Gemeinde auch neu befassen. Weil ich glaube, dass da auch ein sehr defizitäres Denken uns selbst gegenüber, unserer Gemeinde gegenüber zugrunde liegt und vielleicht auch ein bisschen Angst. Ah, was ist das mit Mission? Ah, was ist das mit Evangelisation? Ein Teil der gesunden Gemeinde wird zu diesem Thema auch sein, ein Abend. Ich gucke nochmal in den Spiegel, vielleicht, ich drehe den mal so, dass jeder mal sich sehen kann. Ja? Ihr grinst, das ist ein gutes Zeichen. Ja? Ich weiß aber nicht, warum. Ich glaube manchmal, dass die Kirche Angst vor der Courage hat, die sie eigentlich haben müsste, wenn wir Gott ernst nehmen. Und seine Verheißung ernst nehmen und sein Liebesbekenntnis zur Gemeinde auch ernst nehmen. Ich glaube, die Gemeinde oder Kirche hat vor sich selbst oft Angst und wir haben oft um uns selbst Angst. Angst vorm Scheitern, Angst vor dem Ende, vor unserer Existenz, vor dem Sterben der Gemeinde, vor Anfeindung, Verfolgung. Aber mal ganz ehrlich, haben wir Angst davor, dass man uns auslacht aufgrund dessen, was wir sagen? Nehmen wir uns selbst eigentlich ernst genug in dem, was wir ausdrücken wollen und wie wir es ausdrücken? Vielleicht geht es uns auch so, dass wir sagen, hier ist das Gras grün und da drüben ist es so wie in den letzten drei Wochen, es ist einfach dürr. Und es ist gut, wenn ich hier bin. Aber was die Apostel uns zeigen, ist, dass wer A sagt, muss auch B sagen. Ne? So eine alte Binsenweisheit. Oder viel besser noch gesagt, wer A sagt, muss auch B tun. Was ist A? Was ist B? Wir haben Angst davor zu gehen. Vielleicht auch Angst davor, was andere über uns denken könnten. Und das ist oft größer als unsere Leidenschaft, die uns erfüllen sollte, als die Liebe, die uns erfüllen sollte. Und dann zuletzt, zumindest nehme ich das bei mir wahr, glaube ich, dass ich menschenscheu geworden bin. Also nicht, dass man mir das anmerkt, aber die Gemeinde ist mein sicherer Hafen, mein sicherer Rahmen, mit euch komme ich gut klar, das ist meine Kultur. Aber ich merke, vieles, was darüber hinausgeht, macht mich scheu. Am Freitag war ich auf dem Betriebsfest von Pflegen mit Herz und Verstand, wo meine Frau arbeitet, ne? Und das war eine Party, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich habe es auch nicht ewig lang ausgehalten. Warum nicht, ne? Warum nicht? Und ich habe danach gedacht, wow, das ist eine ganz andere Kultur, als das, wie ich sie kenne, auch durch meine akademisch geprägte Laufbahn. Also wie schaffen wir es, da Brücken zu bauen? Wie schaffe ich es für mich, mit reinem Gewissen, als die Person, die ich bin, dort zu sein und auch Auftrag wahrzunehmen? Das fiel mir echt schwer. Ich denke manchmal, ich bin menschenscheu geworden. Das darf ich aber nicht sein. Neues, wenn es auf uns zukommt, auch wenn es auf andere zukommt, macht manchmal Angst. Oder besorgt, unfähig vielleicht auch manchmal. Neues macht den Sadduzäern und den Pharisäern und dem Hohen Rat Angst. Ich glaube, das müssen wir verstehen lernen, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Und diese Angst äußert sich, oder diese Sorge äußert sich eben auch oft in Widerstand, ist oft aber auch eigentlich Ausdruck der Hilflosigkeit dem Guten, was Gott tut, gegenüber. Ein neuer Anspruch, ein Selbstbewusstsein, ein Christusbewusstsein erzeugt auch Widerstand. Und das erlebt die Kirche oft als Krise. Und dann ist die Frage, bleiben wir hier oder sind wir auch da drüben? Und das erleben wir oft als für unseren Glauben und für unsere Gemeinde existenzielle Krise. Die Frage in dieser Gemeinde, als ich anfangs kam, war immer die der, was ist eigentlich unser Auftrag? Wofür sind wir eigentlich hier? Und ich weiß nicht, ob diese Frage verschwunden ist, ich höre sie nicht mehr so lange, aber mein Eindruck ist, dass sie immer noch irgendwo schwelt bei uns. Und genau an dieser Frage müssen wir uns selbst und die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sollen packen und uns zu ihnen stellen als Leute von ihnen. Sie kennenlernen, das vielleicht auch ein bisschen aushalten in aller Sorge oder in meiner Unfähigkeit, die ich dann dort habe. Führer unseres Volkes, mit dem Volk sein. So kann Angst überwunden werden. Gott sagt uns keine Angst. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Er hat uns einen Geist gegeben, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn wir uns mit dem Thema gesunde Gemeinde beschäftigen, ist das Ziel dieses Prozesses, glaube ich, eben ein Blick in den Spiegel, der nichts auslässt, der aber auch nichts verabsolutiert. Und ich sehe mich in dem Spiegel und ich kann sagen, ja, es ist nicht alles gut, aber ich weiß jetzt, welche Gedanken Gott über mich hat. Und das prägt mein Selbstverständnis, das prägt unser Wir-Verständnis als Gemeinde. Ich habe keine Angst mehr. Diese Angst lähmt mich nicht. Und sie macht mich nicht aus. Und dann lerne ich, wie es ist, unerschrocken zu sein. Dann lerne ich, wie es ist, unerschrocken zu reden, zu leben. Und dann erlebe ich es, wie es ist, von mir selbst absehen zu können. Und mich ganz als Einzelner, aber auch als Gemeinde in den Dienst Gottes auf dieser Erde stellen zu können. Amen.